Deutschlandfunk.
Frieden heißt für mich, in Sicherheit und in Freiheit selbstbestimmt das eigene Leben leben und vor allem die Garantie zu haben, dass diese Sicherheit da ist und auch, dass diese Freiheit da ist.
Krieg ist für mich das größte Verbrechen, was es an der Menschheit gibt, und das müssen wir stoppen.
Was bedeutet für dich Frieden? Das habe ich die beiden Journalisten Wassily Gollot und Joachim Stracke gefragt. Beide Männer wünschen sich Frieden für die Ukraine. Nur beim Weg vertreten sie unterschiedliche Positionen. Und diese Position wollten wir gerne hören. Wassily Gollot und Joachim Stracke sind keine Unbekannten füreinander. Sie kommen beide aus Bad Pyrmont und haben sich 2011 beim Bürgerfunk Radioaktiv dort kennengelernt. Joachim Stracke ist inzwischen Rentner. Wassily Gollot leitet das ARD-Studio in Kiew. Und beide diskutieren privat immer wieder darüber, wie kann Frieden für die Ukraine gelingen. Diesen Austausch zwischen zwei Journalisten, die befreundet sind, den wollten wir hörbar machen in diesem Podcast, den wir hier in diesem Feed als Gastfolge ausspielen. Beide waren zu Gast in Köln am 9. Juni. Ich bin Sina Fröndrich und jetzt hören wir rein. An welchem Punkt in diesem Krieg stehen wir gerade, Joachim Stracke?
Jetzt müssen wir überlegen, wie können wir diesen Krieg beenden? Und da komme ich dann auch mal zu sprechen auf Experten. Und zwar keine Experten, die aus dem politischen Raum kommen, sondern Experten, die das Waffenhandwerk gelernt haben. Wie der Generalinspekteur, der ehemalige der Bundeswehr, Harald Kujat, der sagt, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, weil sie hat die Menschen gar nicht. Sie hat gar nicht so viele Soldaten. Und deswegen, und die Ukraine war auch nicht darauf vorbereitet, sagt ein anderer, der Oberst AD Wolfgang Richter, der auch sagt, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, weil sie gar nicht darauf vorbereitet gewesen ist. Und alle raten, lasst diesen Krieg jetzt irgendwie versuchen, in den Ruhezustand zu versetzen, zumindest erstmal. Und das muss ich doch einfach mal überlegen. Es reicht nicht aus, immer nur zu sagen, ja, Putin will nicht verhandeln. Wir müssen da aus dieser Gewaltspirale rauskommen. Diese Spirale heizt sich immer mehr auf. Wenn wir jetzt dazu übergehen, wie es Macron vorschlägt, dass wir dort Soldaten erstmal zur Ausbildung noch ins Land schicken, und dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass wir auch kämpfende Soldaten einschicken. Ich habe mich immer wieder mit Wassily auch darüber unterhalten, dass mein einziger Knackepunkt in meiner Argumentation und auch in meiner Ablehnung von Waffen immer da ist, wo ich mich gefragt habe, was wäre denn passiert, wenn Hitler nicht von den Alliierten gestoppt worden wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Hitlerstaat mit Russland heute vergleichen kann, aber der Unterschied liegt darin, dass es Russland heute eine Atommacht ist. Und wenn es zu einem Atomkrieg kommt, dann sind wir in Europa dran. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen können. Ich habe vor einigen Tagen mit Rolf Mützenich sprechen können, der ja versucht hat, in die Diskussion reinzubringen, man muss diesen Krieg einfrieren. Und er hat mir gesagt, dass genau an dem Punkt, als Russland zurückgedrängt worden ist, mal kurze Zeit von der ukrainischen Armee, dass da die ersten Argumente wieder kamen, wir setzen strategische Atomwaffen ein. Und da sei der Bundeskanzler nach China gefahren, um dort den Verbündeten zu finden, um dort Atomwaffen zu ächten. Das ist wirklich die absolut rote Linie. Aber was passiert, wenn Russland in die Enge gedrängt wird? Müssen wir dann nicht befürchten und mit Recht befürchten, dass ein solcher Despot dann eben auch den roten Knopf drückt?
Hast du da Angst davor? Hast du richtig spürst du da eine Angst, wenn du an so ein Szenario denkst?
Also ich bin jetzt 70 und oder fast 70. Angst habe ich davon nicht mehr, aber ich habe Sorge. Das ist ja sowieso eine Geschichte, die mehr die nächste Generation angeht, die in so einem Land dann leben müsste. Also ich wollte in keinem Land mehr leben. Wenn eine solche Bombe fällt, dann hoffe ich bin im Zentrum, weil in so einem Land, was danach kommt, würde ich nicht mehr leben wollen, wenn überhaupt Leben dann noch möglich ist. Ich habe jetzt keine Angst, sondern ich habe die Sorge.
Ja. Kannst du die Sorge verstehen, teilen? Wie geht man damit um?
Ich habe andere Sorgen gegenwärtig, weil ich in einem Land lebe, wo Krieg ist, wo immer wieder Raketen auch die Stadt angreifen, in der ich lebe, aus der ich berichte. Wir haben eigentlich keinen Tag, an dem nicht irgendwelche schrecklichen Dinge passieren, wie vor kurzem, als zwei Gleitbomben auf ein Einkaufszentrum in Kharkiv runtergeworfen wurden. Und ich kann diese schrecklichen Bilder auch nicht vergessen von Überwachungskameras, wo du siehst, da geht irgendwie ein Ehepaar Hand in Hand in die Fahrradabteilung und plötzlich ist die Explosion. Ich kann auch die Bilder nicht vergessen, die mir ein Feuerwehrmann aus Kharkiv zugeschickt hat, wo du verkohlte, schwarze Körperreste siehst. Also du kannst da keinen Menschen mehr identifizieren. Und die Bilder von Kindern, die dann irgendwie DNA-Proben abgeben müssen, um zu identifizieren, ist das der Vater, der da irgendwie im Einkaufszentrum war zu diesem Zeitpunkt. Warum sage ich das? Es passieren Dinge, die ich mir zu meiner Schulzeit in Bad Pyrmont nicht hätte vorstellen können. Wir haben immer wieder gelernt, nie wieder Krieg. Wir müssen alles dafür tun. Wir sind nicht schuldig, wir, die als neue Generation aufwachsen, aber wir haben die Verantwortung, dass nie wieder ein schrecklicher Krieg passiert, dass es nie wieder zu einem Genozid kommt. Das, was wir von russischer Seite sehen, ist eine genozidale Rhetorik schon seit vielen Jahren. Und es ist ein kriegerisches Vorgehen, bei dem auch Völkerrechtler sagen, man kann durchaus von einem genozidalen Krieg sprechen, weil eben auch die Existenz der Ukraine geleugnet wird, weil kritische Infrastruktur in Massen zerstört wird, also die Lebensgrundlage für Menschen. Insofern bin ich bei Putin-Hitler-Vergleichen immer sehr vorsichtig, aber das Vorgehen der Grenzverschiebungen, das Vorgehen sowohl was die Rhetorik angeht, als auch was die Gewalt angeht und dieses imperialistische Denken, das sehen wir gerade auch. Und das macht mir große Sorgen. Natürlich muss man Drohungen ernst nehmen. Wenn eine Atommacht mit dem Einsatz nuklearer Waffen droht, muss man das ernst nehmen. Gleichzeitig sehen wir diese Drohungen. Ich war jedes Jahr bei meinen Großeltern bis 2022 in Russland. Ich kenne dieses russische Staatsfernsehen, ich kenne die Mechanismen der Propaganda. Diese Drohungen gab es schon immer. Es wurde immer schon gedroht, dass Großbritannien in Staub und Asche zerlegt wird mit einem einzigen Angriff. Das heißt nicht, dass man das abtun soll, auf gar keinen Fall. Aber wichtig ist auch immer zu verstehen, in was für einer Situation befindet sich Russland. Russland hat auch Abhängigkeiten. Russland hat eine Abhängigkeit von China. China will nicht, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Russland ist keine Supermacht mehr im eigentlichen Sinne. Russland ist ein sehr isolierter Staat auf vielen Ebenen, ein sehr armer Staat, bei dem die Menschen so wenig haben, dass sie sich lieber freiwillig für das Militär melden, weil sie wissen, dann kriege ich Geld, dann kriegt meine Familie Geld und hat vielleicht irgendwie ein Auto. Das ist sozusagen die Realität in Russland. Und ich finde, dass die Weltgemeinschaft eine Verantwortung hat, einen Staat, der so gegen einen anderen Staat vorgeht. Und das ist auch noch vielleicht wichtig, weil du gerade gesagt hast, irgendwie USA und Russland sollen sich einigen. Nein, die Ukraine ist ein souveräner Staat. Die Ukraine ist international anerkannt. Ich finde es nicht in Ordnung und aus diesem Imperialismus sind wir raus, dass irgendwie zwei andere Staaten sich über einen dritten Staat einigen. Da sollten wir nie wieder zurück. Deswegen finde ich es auch gut, dass es irgendwie Konferenzen gibt, bei denen sich viele Staaten an einen Tisch setzen und überlegen, was sind die kleinsten gemeinsamen Nenner in der Welt, vielleicht auch in Rückbesinnung auf die UN-Charta, auf die wir uns einigen können, um dann Druck auszuüben auf Russland, um dann Russland zu sagen, seht her, das habt ihr auch mal unterschrieben. Das sind die Grundwerte, das ist das Allermindeste, um unseren Planeten zu erhalten, um das Leben auf diesem Planeten zu erhalten. Besinnt euch doch jetzt mal darauf zurück. Und das geht leider nur, wenn man auch gleichzeitig dem Land ermöglicht, sich zu verteidigen, dass die Grenzen sich nicht weiter verschieben.
Also Diplomatie und Waffen, Joachim.
Ich weiß natürlich, dass man nicht von heute auf morgen jetzt die Waffenlieferung einstellen kann. Aber man muss versuchen, nicht weiter zu eskalieren. Deswegen bin ich auch ganz strikt dagegen, dass Taurus geliefert wird.
Wäre das aus deiner Sicht eine Eskalation, die dann von den westlichen Partnern käme oder von Deutschland, wenn der Taurus geliefert werden würde? Weil du gerade Eskalation gesagt hast.
Man würde diese Eskalationsschraube weiter befeuern, ja. Weil das von Russland so aufgefasst wird.
Joe, warte ganz kurz. Guck mal. Russland eskaliert jeden Tag diesen Krieg. Russland greift die Ukraine an. Was Russland wie auffasst, das ist eine russische Befindlichkeit. Warum kann Russland jeden Tag Zivilisten in der Ukraine töten und das ist keine Eskalation? Und warum kann die Ukraine nicht mit westlichen Waffen ein militärisches Ziel treffen, was zu weniger Angriffen auf Zivilisten in der Ukraine führt? Das ist keine Eskalation, das ist eine Selbstverteidigung.
Ich gestehe zu, dass das eine Selbstverteidigung ist und dass sich ein Volk selbst verteidigen muss. Aber was ich nicht sehe, dass man das immer weiter treiben muss, weil es nie ein Ende finden wird. Man wird dann die nächsten Waffen schicken und die nächsten und die nächsten und die nächsten und noch schlimmere. Und irgendwann kommen die Bodentruppen, ja. Und das, denke ich, ist der falsche Weg. Wir müssen dazu übergehen, mehr miteinander wieder zu reden. Und Russland ist nicht isoliert. Es hat weder die Sanktionen haben bisher geholfen. Laut IWF ist das Bruttoinlandsprodukt sogar gestiegen in Russland. Die großen Staaten, Brasilien wird zum Beispiel nicht bei der Friedenskonferenz in der Schweiz dabei sein. Indien ist nicht mit eingestiegen, wird zwar durch einen Repräsentanten vertreten werden, aber durch keinen hochrangigen Vertreter. Also wir sehen, dass es nicht so ist, dass Russland isoliert ist. Wir müssen also versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Und dann müssen wir auch mal überlegen, wie sieht denn das eigene Volk in der Ukraine? Ich lese oder versuche auch immer wieder, Sachen zu finden, wo darüber gesprochen wird, wie die Ukrainer selber diesen Krieg sehen. Ich habe die Tage bei uns in der Hamener Zeitung einen Artikel gelesen, wo ein Journalist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Story gemacht hat mit einem jungen Ukrainer in Charkiw. Und der hat gesagt, wir alle wissen, dieser Krieg ist verloren. Und wenn Journalisten an der Front sind bei den Soldaten, dann ist immer ein Presseoffizier dabei und dann kriegen die irgendein, Zitat, patriotischen Quatsch erzählt. Also was ist tatsächlich los? Wie sieht das eigene Volk? Ist dieser Krieg nicht wirklich verloren und wie muss ich darauf reagieren?
Das kann ich
beantworten. Der einzige Friedensvorschlag, lass mich diesen Satz einfach noch sagen, der einzige Friedensvorschlag, den ich wirklich finde, dass er eingeht auf das, was da tatsächlich an Fakten auf dem Tisch liegt, ist der chinesische Friedensvorschlag, weil er drei Punkte hat. Er sagt einmal territoriale Integrität, das heißt, die Ukraine hat ein Recht auf den eigenen Staat. Anerkennung der Sicherheitslage, also Russland sollte ihre Sicherheitslage genau so bekommen wie andere und dass beide miteinander reden müssen. Das sind drei Punkte von 12 Punkten, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein Friedensplan. Während der 10-Punkte-Plan von Herrn Zelensky eigentlich ein Diktatfrieden ist. Wenn man einen Krieg gewinnt, dann kann man so einen 10-Punkte-Plan aufstellen. Aber das ist kein Friedensangebot. Und ich wünsche mir, dass man endlich darüber redet und die Perspektive in den Raum stellt, wie schaffen wir es, dass die Waffen erstmal schweigen.
Jetzt haben wir sozusagen mehrere Punkte, weil die Frage, die Joachim ja auch aufgeworfen hat, ist, wie denkt die Bevölkerung, nicht als Ganzes natürlich, aber welche Stimmung gibt es in der ukrainischen Bevölkerung zum Thema Frieden? Und jetzt haben wir die verschiedenen Friedenspläne, vielleicht sortieren wir das einmal kurz, fangen vielleicht bei der Bevölkerung an, oder?
Genau, wir sind ja in Kiew als Studio, wir leben dort mit unserem Team, aber wir reisen auch viel durchs Land, das heißt, wir sind sowohl in Kharkiv, wir sind sowohl an der Front, wir sind oft mit Presseoffizieren unterwegs, aber nicht immer. Und wir haben natürlich auch sowohl meine Kolleginnen und Kollegen als auch ich selber Leute, die wir privat kennen, die sich freiwillig für die Armee gemeldet haben oder die eingezogen werden, wurden, zu denen wir Kontakt haben. Das heißt, wir kriegen sehr wohl ungefiltert auch die Positionen der Menschen mit. Außerdem gibt es Umfragen, Meinungserhebungen. Wir sehen, dass eine große Mehrheit weiterhin sagt, wir müssen uns weiter verteidigen, weil wenn wir uns nicht verteidigen, wird Russland noch mehr Staatsgebiet erobern, wird Russland weitergehen und versuchen, die Ukraine vollständig zu vernichten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Mehrheit der Menschen weiter darauf hofft, dass die westlichen Staaten die Ukraine dabei unterstützen, sich zu verteidigen. Wir sehen auch, dass es eine Hoffnung gibt, dass parallel zu der militärischen Verteidigung auch diplomatische Bemühungen stattfinden, dass auch viele Menschen Hoffnungen in diese Friedensgespräche legen, in diese Konferenz legen. Und was die konkreten Punkte angeht, vielleicht können wir da ja rübergehen. In Selenskys 10-Punkte-Plan steht gar nicht so viel anderes drin, als das, was in dem chinesischen Plan steht. Der Punkt territoriale Integrität ist sehr zentral für die Ukraine. Da sagt Russland aber, ihr müsst die territorialen Realitäten anerkennen. Was bedeutet das? Russland hat die Regionen, die sie gerade bekämpft, aber bei weitem nicht vollständig erobert hat, als russisch in die eigene Verfassung eintragen lassen. Das heißt, das Mindestziel von Russland ist, dass die Ukraine aus diesen Regionen vollständig abzieht und man dann dieses Gebiet hat. Der nächste Punkt ist, dass Russland will, da sind wir bei der Sicherheitslage, dieser chinesische Punkt, dass Russland will, dass die Ukraine entmilitarisiert wird. Was würde das aus ukrainischer Sicht bedeuten? Das würde bedeuten, dass man bei einem nächsten russischen Angriff überhaupt nicht mehr standhalten kann. Das ist ein großes Problem. Die Ukraine, und auch das sehen wir in Umfragen, die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir müssen für immer, wir haben den großen Fehler gemacht 1994, dass wir das Budapester Memorandum unterschrieben haben, dass wir unsere Atomwaffen abgegeben haben. Die Ukraine war auch eine Atommacht. Das heißt, aus heutiger Sicht ist klar, es hätte diesen Krieg nicht gegeben, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen nicht weggegeben hätte. Deswegen sagen die Menschen, wir müssen weiter wehrhaft sein und wehrfähig sein. Und der grundlegende Punkt bei dem chinesischen Papier ist, es widerspricht sich. Es widerspricht sich insofern, weil es einerseits sagt territoriale Integrität. Das ist klar, dass Russland das nicht achtet, und zwar seit 2014 nicht. Und der andere Punkt ist Sicherheitsinteressen. Da sagt die Ukraine, Moment, wir haben erstmal das Sicherheitsinteresse, dass der Aggressor aufhört, uns zu bekämpfen. Und das ist sozusagen die größte Schwachstelle dieses Papiers. Das, was Selenskyj will, diese 10 Punkte, die da stehen, das ist nichts anderes als das, was in der UN-Charta steht, dass man eine Lebensmittelsicherheit hat, dass niemand jemand anderen bedroht, dass eine Atommacht, eine Nicht-Atommacht damit bedroht, dass man ja eine Atommacht ist und dich sowieso platt machen kann. Und da komme ich zu dem Punkt, wie kann Russland ernsthaft behaupten, dass es Angst um die eigene Sicherheit hat, wenn es Atomwaffen hat? Also es ist ein Widerspruch in sich. Sie drohen ja immer wieder mit diesen Atomwaffen. Wenn sie wollen würden, könnten sie sie jetzt schon benutzen. Sie machen es aber aus guten Gründen nicht, weil ihnen die Folgen auch bewusst sind. Und dieses NATO-Argument, dass man immer große Sorge hätte, dass die Ukraine in die NATO kommt, das ist jetzt auch völlig entkräftet dadurch, dass Finnland und Schweden in die NATO eingetreten sind. Also am Ende kommen wir immer zu dem einen zentralen Punkt, dass Wladimir Putin gesagt hat, für ihn sei die größte Tragödie der Zerfall der Sowjetunion. Und das zeigt, wo er eigentlich herkommt. Er ist ein Imperialist. Viele Menschen in Russland, das habe ich auch an meinen eigenen Großeltern gesehen, sind imperialistisch sozialisiert. Da kriegen Jungs Stahlhelme in der Schule auf den Kopf aufgesetzt aus Plastik. Und wir sind die großen Vaterlandsverteidiger. Da wird Biathlon von einem Kommentator moderiert, der dann auch einen Panzerbiathlon moderiert, also wo Panzer um die Wette fahren und auf Ziele schießen. Es ist ein hochmilitarisiertes, imperialistisches Land. Und du wirst diese Aggression und die Gefahr, die dadurch für ganz Europa entsteht, für die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, die wirst du nur beenden können, wenn du diesem Aggressorstaat sagst, hier ist die Grenze. Und die Grenze ist da, wo die Grenze der Ukraine aufhört, und zwar von 91. Das ist sozusagen das, wo die gemeinsame zivilisierte Welt hinkommen muss.
Joachim, findest du, dass man dieses Ziel aufgeben muss? Wassili hat es gerade gesagt, die Ukraine wieder in ihren Grenzen herstellen, abwehrfähig, verteidigungsfähig. Würdest du sagen, wir sind an einem Punkt in dem Krieg, wo man vielleicht auch sagt, Hauptsache Frieden, Hauptsache die Waffen oder Hauptsache die Waffen schweigen und was dann mit Krim und den annektierten Gebieten passiert, das kommt dann später? Oder wie schaust du da drauf, was Vassili jetzt gerade umschrieben hat?
Genau so, wie du das jetzt gesagt hast, dass es jetzt erst einmal darum gehen muss, dass diese Waffen schweigen. Weil damit würden wir erreichen, dass erstmal das dauernde Töten, Verkrüppeln und alle Folgen dieses Krieges erstmal vorbei sind. Und dann muss man weiterreden. Ich habe auch einen Satz eines jungen Ukrainers gelesen, der gesagt hat, Leben ist wichtiger als Besitz. Darüber kann man sicherlich sehr vortrefflich streiten. Natürlich hat die Ukraine ein Recht, ihr gesamtes Gebiet zu besitzen. Aber wenn es jetzt darum geht und wenn man darüber erstmal die Waffen zum Schweigen bringen kann, dass man sagt, die Donbass-Region, die Krim und eventuell ja auch Odessa sind...
Odessa steht nicht zur Diskussion. Also Odessa will Russland langfristig, aber das Gebiet ist ja nicht mal besetzt. Ja, also
dass es bestimmte Gebiete gibt, die besetzt sind, dann muss man das vielleicht erstmal akzeptieren, weil die Alternative ist, und da gehe ich nochmal auf die Experten ein, auf die militärischen Experten, die sagen, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen.
Das sind die Experten, die gesagt haben, die Ukraine kann 3 Tage maximal aushalten, vielleicht eine Woche. Also naja, das die Namen, die du genannt hast.
Ob das die gleichen sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber
Kujat hattest du genannt.
Ja, also das sind genau die Namen, die das damals auch gesagt haben.
Ja, aber was hat die Ukraine denn geschaffen?
Sie hat es geschafft, dass die Grenzen nicht verschoben worden sind.
Sie hat es geschaffen, dass sie am Anfang die Russen rausgetrieben haben oder zurückgetrieben haben, aber dann haben sie sich aufgerieben. Und seitdem haben sie nichts mehr erreicht. Die große Offensive ist in die Hose gegangen.
Weil die Waffen nicht rechtzeitig angekommen sind.
Warum melden sich nicht genug Freiwillige heute in der Ukraine? Warum gibt es 40.000 Deserteure, die sich abgesetzt haben? Du hast selber mit einem Rechtsanwalt, glaube ich, war es, gesprochen, der gesagt hat, ich will kein Kanonenfutter sein. Und das zeigt doch eigentlich, die Menschen wollen keinen Krieg. Die Menschen wollen einfach in Frieden leben können.
Genau.
Damit sie das können, müssen sie erstmal dazu kommen, dass die Waffen nicht mehr benutzt werden.
Der Rechtsanwalt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil diesen Rechtsanwalt haben wir getroffen bei der Eintragung, bei der Aktualisierung der eigenen Daten. Und der hat gesagt, ich möchte kein Kanonenfutter sein, ich melde mich trotzdem an, weil ich die Verantwortung habe, meinen Staat zu verteidigen. Ich erwarte aber von meinem Staat, dass ich ordentlich ausgebildet werde, und ich erwarte von meinem Staat das Versprechen, dass meine Familie versorgt wird, wenn ich sterben sollte. Das heißt, den Menschen ist ihre Verantwortung bewusst. Und die 40.000, die du ansprichst, oder die da gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Aber natürlich gibt es Menschen, und das hätten wir in Deutschland ja auch und in anderen Staaten, die sagen, mein persönliches Leben ist mir wichtiger als die Verantwortung gegenüber dem Staat. Und das ist ja das Dilemma, was wir in der Ukraine beobachten. Du hast einerseits die Aufgabe des Staates, dass er sich selber verteidigt, dass er seinen eigenen Schutz gewährleistet, und gleichzeitig hast du individuelle Rechte. Und im Kriegsrecht bedingt das eine das andere und die individuellen Rechte leiden. Und trotzdem siehst du aber immer wieder Menschen, die protestieren, die für ihre Rechte einstehen, die ukrainische Regierung auch unter Druck setzen, dass diese Rechte durchgesetzt werden. Und das ist der große Unterschied zu einer Diktatur, wie Russland es ist, wo niemand gefragt wird und wo Menschen einfach irgendwohin geschickt werden, unter Drogen gesetzt werden und dann nimm mal die Waffe und lauf. Und niemand in der Ukraine will diesen Krieg, niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg. Aber der Punkt ist ja, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, weiter zu kämpfen, wenn die Ukraine ab morgen oder übermorgen oder in einem Monat nicht mehr unterstützt wird, irgendwann die Waffen vollständig aufgebraucht sind, die Munition aufgebraucht ist, Russland wird ja weitergehen. Russland sagt ja nicht, die Grenze, die gerade da ist, die ist zu unserer Zufriedenheit, sondern Russland sagt, das Mindeste ist das, was wir in unserer Verfassung haben, und eigentlich, das wiederholen sie ja auch, wollen wir Odessa und Kiew, und das ist ja alles historisch russisch, was wiederum eine Lüge ist. Und das ist halt der Punkt. Du musst aus meiner Sicht den Aggressor, der für diesen Krieg verantwortlich ist, dazu bringen, dass er diesen Krieg nicht mehr führen will. Und das kannst du nur, wenn du ihn wirtschaftlich unter Druck setzt. Das klappt nur bedingt durch die Sanktionen. Das heißt, die Sanktionen müssen verschärft werden. Wenn du ihn politisch, diplomatisch unter Druck setzt, das klappt nur, wenn du ganz viele Staaten zusammenbekommst, die sagen, ey, ihr habt das Recht gebrochen. Ihr habt kein Recht, diesen Krieg zu führen. Hört damit auf, verdammt nochmal. Und das kannst du nur, wenn gleichzeitig der Aggressor mit seiner Gewalt nicht weiterkommt und die Grenze nicht weiter verschieben kann. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum die Ukraine jetzt erst die Erlaubnis bekommen hat, rund um Kharkiv militärische Ziele in Russland anzugreifen, weil von dort Kharkiv beschossen wird. Weil Russland nur deswegen diese neue Front eröffnen konnte. Und das sind diese drei Punkte, die es zu erfüllen gilt. Und erst dann ist es sozusagen realistisch, dass man auch diplomatisch weiterkommt. Russland muss merken, dass dieser Krieg sich nicht lohnt und dass dieser Krieg falsch ist.
Aber du setzt voraus, dass die Länder tatsächlich eins sind. Aber man hat es bisher ja gesehen, es stehen nicht alle Länder hinter der Position des Westens, dass man Russland so unter Druck setzen kann. Das passiert nicht. Und was passiert, wenn tatsächlich Russland mal so in die Enge getrieben würde? Was passiert dann? Müssen wir nicht wirklich dann davon ausgehen, dass diese Atommacht dann zurückschlägt? Und vielleicht noch eins, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass die Ukraine auch mit dem, was sie tut, auch dann dieses provoziert. Und zwar hat man in Krasnodar, war es glaube ich, in Russland, da stehen Radarsysteme für nukleare Waffen, ein Frühwarnsystem, genau so war es, ein Frühwarnsystem für nukleare Waffen. Und das wurde vom Geheimdienst so angegriffen. Und das sind Nadelstiche, die sehr gefährlich sind. Und ich kann einfach immer nur davor warnen, dass man da herausfordert, dass da dieses atomare Gleichgewicht irgendwo angegriffen wird. Und dieses atomare Gleichgewicht, das sorgt ja letztendlich dafür, dass es eben nicht zu diesem Atomkrieg kommt. Aber wenn ein Tier in die Enge gedrängt wird, dann wird es irgendwann zubeißen und das passiert.
Russland ist das größte Land der Welt. Niemand hat Russland angegriffen. Ich möchte nur noch mal kurz die Fakten. Niemand hat Russland angegriffen. Russland hat eine Nicht-Atommacht angegriffen, greift diese Nicht-Atommacht jeden Tag an, tötet jeden Tag Zivilisten dort, greift gezielt zivile Ziele an. Was macht die Ukraine? Die Ukraine verteidigt mit dem, was sie hat, ihr Staatsgebiet, greift militärische Ziele an. Auf besetztem Gebiet, auf russischem Staatsgebiet. In weiten Teilen auf russischem Staatsgebiet mit eigenen Drohnen, weil der Westen nicht erlaubt, Ziele weiter anzugreifen. Die Ukraine würde gar nicht daran denken, diese Ziele anzugreifen, wenn Russland aufhören würde, Zivilisten in der Ukraine zu töten. Niemand treibt Russland in die Enge. Das ist ein Lügennarrativ des Kreml. Wenn der Kreml morgen aufhört, dann ist dieser Krieg vorbei. Dann kann Russland vielleicht schrittweise in die Weltgemeinschaft wieder aufgenommen werden. Ich finde es ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, weil die Ukraine jedes Recht hat, moralisch, auch wenn Moral immer ein großes Wort ist, aber natürlich hast du moralisch das Recht, wenn dein Volk unter diesem Krieg leidet, zurückzuschlagen, zurückzuantworten. Und wir sehen ja auch, dass der Westen aus ukrainischer Sicht vielleicht zu vorsichtig, aber durchaus besonnen agiert im Sinne von, dass nicht gesagt wird, hier habt ihr die Waffen, schießt auf alles drauf, worauf ihr wollt, sondern es gibt natürlich Auflagen. Diese Auflagen gibt es vom Iran nicht. Russland bekommt Drohnen aus dem Iran und beschießt damit Ziele von Ost bis West in der gesamten Ukraine. Das heißt, der Punkt, an den wir immer wieder kommen, ist der Aggressor, der dafür verantwortlich ist. Du sagst ja auch nicht, wenn irgendein Verbrecher durch Hameln fährt, ja, wir müssen jetzt erstmal alles dafür tun, dass es diesem Verbrecher gut geht, dass der zufrieden ist, sondern du würdest ja auch sagen, die Polizei soll jetzt endlich mal diesen Verbrecher festnehmen. Das ist natürlich schwierig, wenn er eine Atommacht ist, aber dieser Atommachtstatus wird ja vor allem dafür genutzt, um damit zu drohen. Wieso sollte, also mit welcher Logik sollte Russland plötzlich Atomwaffen einsetzen, wenn es vom ukrainischen Staatsgebiet militärisch vertrieben wird? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist immer noch das ukrainische Staatsgebiet. Niemand geht mit Panzern auf Moskau zu.
Du hast ja, moralisch gesehen hast du recht. Aber die Moral ist eben nicht alles, sondern wir müssen überlegen, wie können wir verantwortungsbewusst umgehen und wie können wir verantwortungsbewusst dafür sorgen, dass dieser Krieg erstmal stoppt. Und das muss,
aber noch mal,
das
aber
muss
noch mal,
unsere
Russland stoppt ja nicht.
Nein, aber das muss unsere erste Aufgabe sein. Und genau. Dafür müssen wir arbeiten. Und das kriegen wir nicht hin, indem wir diese Gewaltspirale immer weiter anheizen.
Das tut ja auch niemand. Es tut niemand. Niemand heizt die Gewaltspirale an.
Wenn,
die Ukraine kriegt das Allermindeste, damit die Front sich nicht weiter verschiebt. Das Allermindeste.
Du, Joachim, du empfindest das so, dass es so angeheizt wird durch Begriffe wie Bodentruppen, durch militärische Ziele von Kharkiv aus, dass die beschossen werden können. Das empfindest du als ein Anheizen?
Ich empfinde es als Anheizen, wenn immer wieder noch ein Schritt weitergegangen wird. Ich achte diesen deutschen Bundeskanzler sehr in dieser Regierung, weil er sehr besonnen mit dieser Sache umgeht. Und ich habe mich zum Beispiel über eines sehr geärgert, als die Taurus-Debatte auf dem Höhepunkt war, gab es in der ZDF-Kindersendung eine Satire, wie zwei Marschflugkörper sich unterhalten haben. Ich habe dann dem ZDF geschrieben, dass ich das geschmacklos fand. Und man hat mir dann gesagt, das wäre Satire. Aber für Kinder finde ich, das ist keine Satire. Also ich finde, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen, ist falsch. Wir müssen anbieten. Wir müssen irgendetwas anbieten, wo wir Russland zeigen, jetzt hört auf.
Nein.
Und wir können nicht ewig weitermachen, weil dieser Krieg wird nicht enden. Es wird 20% der Kriege.
Dieser Krieg wird
20% der Kriege hören nur dadurch auf, dass einer siegt. Aber das wird in der Ukraine nicht passieren.
Davon bin ich überzeugt. Dieser Krieg wird am Verhandlungstisch enden. Und dieser Krieg wird dann enden, wenn Russland einsieht, dass es die Ziele nicht erreichen kann. Russland wird die Ziele nicht erreichen, wenn der Westen und wenn die Unterstützer der Ukraine konsequent das internationale Recht durchsetzen. Ich sage nicht, dass die Ukraine morgen bei den Grenzen von 1991 sein wird. Ich sehe es persönlich bei der derzeitigen Unterstützung für nicht möglich, dass die Ukraine die Grenzen von 1991 militärisch erreicht. Ich halte es aber sehr wohl für möglich, dass die Ukraine sich weiter verteidigt, dass die Grenzen nicht weiter verschoben werden und dass die Ukraine dann irgendwann in einem politischen Prozess zu ihren Staatsgrenzen von 91 kommt. Das muss das Ziel aller Staaten sein, das muss das Ziel der internationalen Staatengemeinschaft sein, so wie Deutschland ja auch nach einem langen Prozess wieder vereinigt wurde. Aber das Ziel muss sein, das Recht durchzusetzen. Das Ziel kann nicht sein, dass man den Aggressor mit dieser Gewalt durchkommen lässt. Und das tust du aber, indem du immer wieder sagst, wir müssen 10 Schritte auf den Aggressor zugehen. Nein, der Aggressor muss verstehen, und ich bin fest davon überzeugt, dass eine Koalition aus Staaten wie Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien, anderen europäischen Staaten, aber eben auch in einem Prozess, und das passiert gerade diplomatisch, auch Indien, auch Brasilien, das wird Zeit beanspruchen, dass diese Staaten das internationale Recht gemeinsam durchsetzen können, weil auch diese Staaten verstehen, dass es eine riesige Gefahr für die Welt wäre, wenn Russland damit durchkommt, weil dann wird China als nächstes sagen, aha, da hat die Welt nicht gehandelt, dann holen wir uns Taiwan, weil wir sind militärisch noch mal viel stärker als Russland. Und wieso sollten wir das nicht tun? Also ich finde es schon wichtig, das zu Ende zu denken. Und wir haben in Deutschland Rechte, die durchgesetzt werden. Und wenn das nicht passieren würde, dann hätten wir hier viel mehr Kriminalität und Gewalt und Probleme. Und genau das Gleiche erwarte ich auf internationaler Ebene auch.
Also Vassili hat Vertrauen, was du nicht hast. Du hast ja Vertrauen, Vassili, dass dieser Krieg irgendwann zu Ungunsten Russlands endet.
Ich habe die Hoffnung, dass die Welt alles dafür tut, dass das Recht durchgesetzt wird. Ich bin in einem Deutschland groß geworden, in dem, ich habe das anfangs ja schon gesagt, in dem es immer hieß, nie wieder. Mhm. Und jetzt sehen wir, es passiert ein Krieg, bei dem die Grenzen verschoben werden. Und dieser Krieg passiert seit 2014. Und ich erwarte schon, dass aus den Fehlern von damals gelernt wird. Und ich sehe ja auch am Handeln von Deutschland, auch am Handeln des Bundeskanzlers, der ja immer wieder sich an diese Kriegssituation angepasst hat. Am Anfang waren es 5000 Helme und dann hat man gesehen, mit 5000 Helmen wird die Ukraine sich nicht verteidigen können. Dann wurde es Schritt für Schritt mehr aus ukrainischer Sicht, die ja in diesem Krieg leben, die sehen, was passiert, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Die hätten sich das alles viel schneller und früher gewünscht. Aber es kommt ja auch die Erlaubnis, jetzt diese Ziele anzugreifen auf russischem Staatsgebiet. Das ist ja keine Eskalation von Olaf Scholz, sondern das ist eine Reaktion auf die russische Eskalation. Denn Russland ist der einzige Staat, der in diesem Krieg eskaliert. Die Ukraine hat gar nicht die Möglichkeiten, militärisch zu eskalieren, weil sie nur das Mindeste bekommt, um sich gegen diese Eskalation zu verteidigen.
Nochmal kurz bei dem, was Vassili gerade beschrieben hat, zu bleiben. Joachim, hast du dieses Zutrauen nicht oder noch überspitzter gefragt? Hast du die Ukraine schon aufgegeben? Glaubst du, die werden das nicht schaffen?
Also ich glaube, ich habe das gleiche Ziel, dass die Ukraine irgendwann frei sein wird. Aber der Weg ist ein anderer. Ich glaube, diesen Weg kann man nur darüber erreichen, indem man jetzt erstmal versucht, die Waffen schweigen zu lassen. Weil ich sehe noch ein weiteres Problem. Wir gehen in Deutschland, nur in Deutschland, auf eine Finanzsituation zu, die sehr angespannt sein wird. Ich glaube einfach auch, dass die Solidarität mit der Ukraine in Deutschland nachlassen wird. Und das hieße, dass man überhaupt keine Waffen mehr liefern kann.
Weil sich Politik dann nach einer möglichen Bevölkerungsmehrheit richtet.
Wenn das Geld knapp wird, dann wird auch Solidarität enden. Wir haben das in Polen gesehen, als die Bauern sich dagegen gewehrt haben, dass billiges ukrainisches Getreide durch ihr Land kommt. Das sind so Situationen, die man mit einplanen muss. Und dann wird man auf einmal vor der Situation stehen, ja, jetzt können wir euch nichts mehr liefern, weil wir haben kein Geld mehr. Also nochmal, das gleiche Ziel am Ende, aber ein anderer Weg.
Ich glaube, kein anderer Weg. Es ist nur ein zentraler Punkt. Du hast die Hoffnung, dass man jemanden in Russland anrufen kann und dem sagen kann, ey, lass mal die Waffen schweigen. Der Punkt ist, ich höre jeden Tag zu, was in Russland gesprochen wird. Und die Aussage ist, nein, wir lassen die Waffen frühestens dann schweigen, wenn ihr uns noch hunderte Kilometer vorrücken lasst. Dann machen wir erstmal eine Pause und dann gucken wir weiter. Das ist die russische Antwort. Das heißt, dazu darf es gar nicht kommen, weil es dann noch schlimmer wird. Und der andere Punkt ist, wir reden darüber, über Solidarität, die ich als extrem stark weiterhin empfinde. Ich habe jetzt heute auch in Köln beim Durchfahren und Durchlaufen durch die Stadt gesehen, es hängen an verschiedenen Häusern Ukraine-Flaggen, mehr als 2 Jahre nach Beginn des großen Krieges. Das ist nicht selbstverständlich. Das zeigt mir aber, dass ein Verständnis da ist, was dieser Krieg auch für den Rest des Kontinents bedeutet. Und der entscheidende Punkt ist, wie sage ich das richtig? Wir sitzen jetzt gerade vor Mikrofonen, wir haben Strom. Zeitgleich, wenn wir jetzt in ein Krankenhaus gehen in Kharkiv oder in Kiew, sind Ärzte, die irgendwie notdürftig über einen Generator einen OP-Saal mit Strom versorgen und unter diesen Bedingungen Operationen durchführen müssen. Wenn das so weitergeht mit diesen Infrastrukturangriffen, wenn die Ukraine nicht bald mehr Flugabwehr bekommt, dann wird es ein brutaler Blackout-Winter bei Minusgraden von minus 20 Grad und dann werden Millionen von Menschen flüchten müssen. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was das für eine Belastung ist für Staaten wie Deutschland und für andere europäische Staaten. Und ich bin der festen Überzeugung, auch das sehen wir ja am Beispiel von Kiew, eine Stadt, die inzwischen recht gut aufgestellt ist, was Flugabwehr angeht, da geht das Leben auch mit Generatoren dann doch irgendwie weiter. Und wenn andere Städte die Möglichkeit bekommen, sich so zu schützen, so einigermaßen friedlich schlafen zu können, zwar immer noch mit der Angst, dass was einschlagen könnte und mit dem Runterlaufen in den Keller, aber es ist ja schon ein Fortschritt geschehen durch die Unterstützung des Westens. Und da muss einfach mehr passieren, weil am Ende ist die Ukraine im Recht, das muss immer wieder betont werden, und Russland im Unrecht. Und das Unrecht darf nicht über das Recht siegen, das ist meine feste Überzeugung.
Aber ich muss das Recht auch durchsetzen können. Und ich sehe derzeit nicht, dass die westlichen Staaten, die hinter der Ukraine stehen, dass die dieses Recht durchsetzen können.
Sie können, es sei die Frage denn, ist, ob sie wollen.
Es sei denn, sie würden sich tatsächlich einmischen in diesen Konflikt. Und das würde eine solche Eskalation bedeuten, wie ich sie mir nicht vorstellen möchte.
Sie müssen sich nicht einmischen. Sie müssen nur die Ukraine mit mehr unterstützen und sie haben mehr. Es ist da. Die Dinge sind da. Auch die Flugabwehrsysteme sind ja verfügbar auf der Welt. Es ist nur die Frage, ob der politische Wille da ist, sie auch zu liefern und der Ukraine an der Stelle zu helfen.
Joachim, ist dein Zutrauen in einen Putin größer, wenn man nur so viel Druck ausüben würde oder oder diplomatische Kanäle offen halten würde, als das Zutrauen in die westlichen Partner, die Ukraine so auszustatten, dass sie überleben kann?
Nein, mein Zutrauen an Putin ist überhaupt nicht groß. Aber ich sehe einen Despoten und diesen Despoten muss man aufhalten. Aber ich sehe nicht, dass wir in der Lage dazu sein werden, es sei denn, wir lassen uns auf die große Konfrontation ein, wie es die Alliierten getan haben, 1945 oder auch schon davor, und in diesen Krieg eingestiegen sind. Und ich glaube, dieses Risiko ist zu hoch. Und wir haben auf der Welt nicht alle Staaten, die da mitziehen. Und wenn wir China überzeugen könnten, dass China dort mitzieht, dann hätten wir sicherlich viel bessere Karten. Aber die haben wir nicht. Wir müssen das nehmen, was wir haben, was uns zur Verfügung steht. Und da sage ich, wir müssen da einfach Kompromisse eingehen. Natürlich kann es sowieso nur die Ukraine letztendlich entscheiden. Sie müssen es entscheiden. Aber wir müssen auch für uns entscheiden können, wie weit wollen wir gehen und wie weit wollen wir nicht gehen. Und ich finde, wir müssen heute versuchen, Waffen schweigen zu lassen. Und das ist das, was ich glaube, was letztendlich dazu führen wird, dass die Ukraine wieder frei sein wird.
Ich möchte an eine Sache erinnern. Volodymyr Zelensky, der heutige Präsident der Ukraine, ist angetreten im Wahlkampf 2019 und hat gesagt, ich setze mich mit Putin an einen Tisch, wir werden diesen Krieg im Osten der Ukraine beenden. Er hat sich mit Putin an einen Tisch gesetzt und musste feststellen, dass Putin kein Interesse hatte, schon damals nicht, den Krieg im Osten der Ukraine zu beenden. Was ist stattdessen passiert? Russland hat diese Verschnaufpause genutzt und hat einen großen Krieg angefangen. Das heißt, aus diesem Grund, aus diesen Gründen, aus dieser Erfahrung heraus sagt die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung, es kann gar keinen Kompromiss mit Russland geben, weil Russland nicht an einem Kompromiss interessiert sind. Die Menschen in der Ukraine sprechen Russisch, sie verstehen Russisch, sie hören, was im Kreml und um den Kreml gesprochen wird und daran orientieren sie sich. Und vor allem orientieren sie sich an den Taten und das sind brutale Angriffe jeden Tag auf sie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es ausreicht, die Ukraine zu befähigen, ihren Staat zu schützen. Es braucht keinen Einsatz von irgendwelchen Truppen. Diesen Einsatz wird es vielleicht brauchen, wenn dieser Krieg noch 10 Jahre so weitergeht, weil man der Ukraine nur schleppend und zu spät Waffen liefert und dann irgendwann keine Menschen mehr da sind, die das verteidigen. Ich hoffe aber, dass es nicht dazu kommt, sondern dass die Ukraine schneller dazu befähigt wird, sich zu schützen. Und ich glaube wirklich fest daran, dass eine Koalition aus Nordkorea, Iran, ein bisschen China und Russland nicht stärker ist als der Rest der zivilisierten Welt. Das ist meine feste Überzeugung, vielleicht aber auch meine Hoffnung.
Wenn ihr euch jetzt vorstellt, Präsident Zelensky würde uns zuhören und hätte dieses Gespräch jetzt verfolgt, Joachim, wie würde er wahrscheinlich jetzt darüber denken?
Naja, ich glaube
wenn
schon.
Wenn er euch zugehört hätte.
Ich glaube schon, dass er so denken würde wie Vasili. Er muss ja auch so denken, weil es gar nichts anderes übrig bleibt vielleicht aus dem, was er bisher tut. Aber gerade dieser Ansatz, den er 2019 hatte, dass er gesagt hat, ich werde diesen Krieg beenden, aber eigentlich nicht genug dafür getan hat, diesen Krieg zu beenden. Ich will das jetzt aber auch gar nicht sagen, dass er schuld daran ist. Schuld ist Russland, ganz eindeutig, überhaupt keine Frage. Aber einen Krieg beenden heißt auch, dass man Zugeständnisse macht und vielleicht auch Zugeständnisse heute bei der militärischen Lage, wie sie heute in der Ukraine aussieht, würde wahrscheinlich viel größere Zugeständnisse ausmachen, als es zu der Zeit war, als man Russland bei dem ersten Angriff zurückgedrängt hatte, als es da gewesen wäre. Also mein Appell ist es, ganz klar darüber nachzudenken und viel mehr dafür zu tun. Und das erwarte ich auch von deutscher Außenpolitik, viel mehr, dass man mehr Diplomatie einsetzt. Und da habe ich nicht viel Hoffnung in die deutsche Außenpolitik. Ich finde, dass Politik früher viel mehr Diplomatie gelegt hat, jedenfalls so gelegt hat, dass ich fast 70 Jahre lang in Frieden leben konnte.
Du konntest fast 70 Jahre in Frieden leben, weil es keinen Imperialisten, wie Putin gab, der rücksichtslos mit Blick auf sein eigenes Volk, aber auch rücksichtslos mit Blick auf den Kontinent und die Welt einen großen Krieg angefangen hat. Das ist ein großes Privileg. Ich bin auch in einem Land aufgewachsen, in dem wir dieses Privileg haben, dass wir gerade nicht angegriffen werden. Aber wir sehen, dass die Menschen in der Ukraine dieses Privileg nicht haben. Und ich erinnere mich an eine Situation, als Selenskyj an die Front gefahren ist und den Soldaten gesagt hat, legt die Waffen nieder. Die Soldaten haben Waffen niedergelegt, aber Russland hat jeden einzelnen Waffenstillstand gebrochen. Russland hat sich damals schon nicht an Absprachen gehalten, Russland hält sich heute nicht an Absprachen und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Russland sich morgen an Absprachen hält, ist sehr unwahrscheinlich aufgrund der Erfahrungswerte. Deshalb denke ich oder bin ich überzeugt, dass Präsident Selenskyj viele Gespräche führt. Wir haben ja auch jetzt diese diplomatische Offensive gesehen und deswegen gibt es ja auch diese Friedenskonferenz und deswegen tut die Ukraine politisch das Möglichste, um die Staaten davon zu überzeugen, dass sie weiter unterstützt werden muss. Und dafür braucht es gute Argumente, dafür braucht es vor allem aber auch das Verständnis im Westen aus den eigenen Fehlern zu lernen. Und da würde ich mir in erster Linie wünschen, dass die eigenen Fehler kritischer aufgearbeitet werden von den Parteien. Das gilt für die CDU, das gilt für die SPD, das gilt auch für viele andere Parteien, dass man überlegt, was haben wir falsch gemacht und wie kriegen wir es hin, dass wir den Frieden in Europa wiederherstellen. Und meine Auffassung ist, dass das möglich ist. Ich habe auch da Hoffnung in die deutsche Diplomatie, weil ich sehe, dass Deutschland militärisch unterstützt. Das höre ich übrigens auch von Ukrainerinnen und Ukrainern, die Dankbarkeit für die Verlässlichkeit. Und ich sehe auch, dass Deutschland diplomatisch unterstützt. Auch Diplomatinnen und Diplomaten, die eher unsichtbar sind, die im Hintergrund arbeiten im Auswärtigen Amt, die aber beharrlich und auch mit dem Mut zum Scheitern darauf hinarbeiten, dass es zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden kommt. Denn das sind die beiden Dinge, die für die Ukraine wichtig sind. Es muss gerecht sein. Es muss so gerecht sein, dass die Ukraine dem zustimmt. Und es muss nachhaltig sein, damit die nachfolgenden Generationen in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit aufwachsen können und leben können.
Wassily Gollot, Joachim Stracke, vielen Dank, dass ihr euch auf das Gespräch miteinander eingelassen habt.
Danke.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Joachim Stracke und Wassily Gollot waren das im Gespräch zur Frage, wie kann Frieden für die Ukraine gelingen? Habt ihr Rückmeldungen zu diesem Gespräch, dann schickt sie gern an diese E-Mail-Adresse imfokus@deutschlandfunk.de. Ich bin Sina Fröndrich, sage an dieser Stelle auch Danke an Jens Becker und tschüss.